Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist das Regionaljournal Basel, heute mit den folgenden Themen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt neu gegen den Sekretär der Basler Muslimgemeinde. Das wegen seiner Aussagen im Doc-Film vom Schweizer Fernsehen. Ein schlankes Gesetzeswerk mit viel Inhalt. Das neue Basler Sportgesetz will allen etwas bieten, die sich bewegen, sei es im Verein oder allein. Ein aufgeschnittenes Citroën und anders ungewohnt. Das Basler Kunstmuseum stellt das Werk von Gabriel Orozco aus und wirft die Frage auf, warum die Ausstellung nicht im Museum für Gegenwartskunst ist. Und die Uni Basel feiert 550 Jahre. Heute sind ihre grossen Entwicklungssprünge in den letzten 25 Jahren das Thema. Mit Mario König, der Historiker, ist live im Studio als unser Wochengast. Das Wetter wird morgen sonniger und bis zu 18 Grad warm. Am Mikrofon Christoph Ratz. Die Basler Staatsanwaltschaft eröffnet ein neues Strafverfahren, und zwar gegen den Sekretär der muslimischen Gemeinde. Dabei geht es um den Vorwurf, er habe öffentlich zur Gewalttätigkeit aufgerufen. Ein anderes Strafverfahren stellt die Staatsanwaltschaft wieder ein, nämlich gegen den Imam von der Basler Ar-Rahman-Moschee. Dort ist es um den Vorwurf von Rassismus gegangen. Thomas Kamber.
Die Grundlage für das Strafverfahren ist ein Doc-Film vom Schweizer Fernsehen, wo sich die beiden Basler Muslimvertreter geäussert haben. Dort hat der Imam gesagt, alle Ungläubigen seien noch weniger wert als Tier. Wegen dem ist er angezeigt worden, wegen möglicher Rassendiskriminierung. In diesem Fall gäbe es aber kein Strafverfahren, sagt der Peter Gill, der Sprecher von der Staatsanwaltschaft.
Es heisst ja, es ging um sämtliche ungläubige Menschen. Und sämtliche ungläubige Menschen sind in der Rasse weder eine Ethnie noch eine Religion. Und darum fällt das nicht unter die gesetzliche Bestimmung.
Anders sieht es beim Sekretär von der muslimischen Gemeinde aus. Der hat im gleichen Film das Züchtigen von der Ehefrau mit religiösen Argumenten gerechtfertigt. Er hat also öffentlich zur Gewalt aufgefordert. In dem Fall sei die Sachlage anders als im Fall vom Imam, sagt der Peter Gill.
Die Rechtfertigung bzw. Bagatellisierung von körperlicher Gewalt gegen Ehefrauen können durchaus als Aufforderung zur Gewalttätigkeit verstanden werden. Und darum haben wir jetzt ein Strafverfahren gegen diese Person eingeleitet.
Das heisst, es wird jetzt weiter ermittelt und abgeklärt, dann gibt es eventuell ein Gerichtsverfahren gegen den Mann. Zum möglichen Strafmass können wir heute noch nichts sagen.
Wir müssen auch noch schauen, ist jetzt da alles mit inbegriffen. In diesem Fall können wir da noch weitere Sachen führen oder hat es Sachen, die wegfallen.
Der Doc-Film mit dem Titel «Hinter dem Schleier», der am 1. April ausgestrahlt worden ist, hat wegen den Aussagen der beiden Islamvertreter zu Basel viel Staub aufgewirbelt. Der junge SVP hat daraufhin gegen die beiden Strafanzeige eingereicht.
Basel nennt sich unter anderem auch Sportstadt. Die Sportstadt hat bis jetzt aber gar kein eigentliches Sportgesetz gehabt, sondern nur ein Sportkonzept. Das soll sich schon gleich ändern. Peter Bollack.
Ein gutes Gesetz kann man mit einem Fußballschiedsrichter vergleichen. Wenn es gut läuft, dann merkt man bei beiden gar nicht, dass sie überhaupt da sind. In dem Sinn ist Basel eigentlich bis jetzt ohne so ein Sportgesetz ganz gut gefahren. Wieso braucht es denn jetzt gleich eins? Das ist die Frage an Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimer.
Die Verfassung schreibt Sportförderung vor. Und jetzt ist das ein logischer Schritt, dass man nachher auch ein Gesetz macht für das. Also wäre nicht zwingend nötig gewesen. Es hat aber Vorstösse gegeben im Grossen Rot. Und es hat vorher vom Sportbüro ein Sportkonzept gegeben. Also hat es auch eine gewisse Logik gehabt, dass man das in einem Gesetz zusammenfasst und dann noch eine Verordnung dazu tut, dass einfach eine gewisse Verbindlichkeit für die Aufgaben und Pflichten vom Staat festgeschrieben sind. Und dem sind wir jetzt nachgekommen, diesen Wünschen.
Der Christoph Eimer ist so ein bisschen der Vater von diesem Gesetz. Er ist nämlich auch Sportminister vom Kanton. Was aber bringt jetzt das Gesetz? Und vor allem, wem bringt es etwas? Sicher einmal dem Nachwuchs, der soll besonders gefördert werden. Dann aber auch den Einzelsportlerinnen und Sportlern. Der Christoph Eimer sagt, man würde so auf neue Entwicklungen reagieren. Dass nämlich zwar immer mehr Menschen den Sport treiben, aber nicht unbedingt in einem der vielen Vereine.
Wir probieren die Infrastruktur, das heisst Sportanlagen, die einladen, um sich mehr zu bewegen, auch allgemein zugänglich zu machen. Dass man nicht zuerst muss irgendeine Turnhalle mieten muss, um etwas zu machen, sondern dass es Gelegenheiten gibt, den Laufsport zu betreiben. Draussen zugänglich für alle. Ein Beispiel ist die Laufanlage, die wir gemacht haben, beim Wirtschaftsgymnasium hinten dran, das öffentlich zugänglich ist, das auch rege genutzt wird.
Das heisse aber nicht, dass man den Verein mit dem Gesetz jetzt ins Wasser abgraben will.
Wir sind in engem Dialog. Sport Basel war sehr eng beteiligt. Der Sportbüro, wo Sport Basel, das ist der Dachverband von allen Sportverbänden, auch vertreten ist, hat auch mitgewirkt. Nein, die Vereine, die werden weiterhin sehr gepflegt von uns.
Pflegen will man mit dem neuen Gesetz auch die Fairness im Sport. Dank dem Gesetz ist zum Beispiel die Bonus-Malus-Regel für die Fußballclubs der unteren Liga erstmal festgeschrieben. Also das System, wo Verein und Spieler für faires Verhalten auch finanziell belohnt und umgekehrt. Mit dem Gesetz auch die Gewalt in den Fußballstadien der obersten Liga zu bekämpfen, das wäre dann aber zu viel verlangt, meint Christoph Eimann.
Das war eine Überlegung, die wir auch hatten. Wir haben dann aber gesehen, dass es eigentlich die Kompetenzen vom zuständigen Departement, das jetzt Erziehungsdepartement ist, würde überschreiten. Dort sind wir departementsübergreifend tätig.
Und dann nennt das neue Sportgesetz auch noch ein Gremium, das schon seit 12 Jahren gibt, das aber in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Der Sportbeirat nämlich. Dort sind Persönlichkeiten wie der CVP-Grossrat Markus Lehmann oder der FCB-Finanzchef Mathieu Jaus drin. Geht der Sportbeirat dank dem neuen Gesetz jetzt mehr an die Öffentlichkeit? Der Leiter von dem Gremium, der Marco Obrist.
Könnt ihr ja, denke ich. Aber ich glaube, die Leute, die hier drin sind, das darf ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sind eigentlich. Sie scheuen das nicht, in der Öffentlichkeit zu sein, aber es ist nicht notwendig. Wir wollen für den Sport etwas tun.
Der Sportbeirat, ein unauffälliges Gremium also, so wie ein guter Fußballschiedsrichter oder eben ein Sportgesetz.
Übermorgen Sonntag geht im Basler Kunstmuseum die Überblicksausstellung zum mexikanischen Künstler Gabriel Orozco auf. In 8 Räumen werden Skulpturen, Fotografien und Malereien von ihm gezeigt. Der Christian Hilzinger hat schon heute einen Blick in die Ausstellung werfen.
Der Gabriel Orozco gilt als einer der bedeutenden zeitgenössischen Künstler. Er hat schon an prominenten Orten wie Venedig oder New York dürfen ausstellen. In Basel hat der Direktor vom Kunstmuseum, der Bernhard Mendes-Bürgi, die Ausstellung gerade selber begleitet, weil er den Künstler von früher her kennt und seine Kunst schätzt.
Bei ihm hat das auch eine unglaubliche spielerisch-sinnliche Dimension und auch Sachen formuliert gesehen, die mich selber unmittelbar betreffen. Und ich war erstaunt, dass jemand aus einem anderen Kulturkreis eigentlich so nahe kommt.
Das Plakat vom Kunstmuseum wirbt mit dem grössten Werk von Gabriel Orozco, das an der Ausstellung zu sehen ist. Es ist das bekannte Audi Citroën DS, das aufgeschnitten wurde und nachher ohne Mittelteil wieder zusammengesetzt worden ist.
Irgendwie ist es ein spezielles Gefährt und La DS meint auf Französisch auch die Göttin. Also es hat ja irgendwo ist es ein Transfer von dem maschinellen, von dieser maschinellen Beschleunigung in eine mehr in eine künstlerische Dimension als Zeichen von Bewegung und Veränderung und wo im Gabriel Orozco im Werk sowieso eine ganz wichtige Rolle spielt.
Bewegung in der Horizontalen, aber auch in der Vertikalen beschäftigen den Künstler. So sieht man eine Liftkabine, die als rostiges Metallgehäuse im Raum steht und der Eingang vom Lift mit der schönen Innenseite ist von den Besuchern abgewendet. Der Künstler Gabriel Orozco sagt dazu:
The inside becomes the outside and the outside becomes the inside.
Was innen ist, kommt nach aussen und was aussen ist, wird zum Inneren. Die Idee für seine Kunst hat der Gabriel Orozco aus philosophischen Büchern und aus Büchern über Trigonometrie. Und das mischt er dann miteinander und stellt es in eine Alltagsrealität.
I think that combination between some maybe philosophical ideas or some geometric ideas or some when I'm curious about some structures or how things work, functional things, and then they also combine with the accidents, with the everyday life, with whatever is happening.
Gabriel Orozco beschäftigt sich häufig mit dem Körper, mit Bewegungen und mit der Erinnerung an die Bewegungen.
Der Gabriel Orozco ist also ein zeitgenössischer Künstler. Einen Weg werden seine Werke jetzt im Kunstmuseum gezeigt und nicht in dem Haus, was Zeitgenössische im Namen trägt, im Museum für Gegenwartskunst, im MGK. Wenn man weiter bedenkt, dass das Kunstmuseum mit dem Burghof gerade einen an der Dufourstrasse erweitert werden soll, dann wirft das die Frage auf, ob das Museum für Gegenwartskunst in Zukunft überhaupt noch braucht. Nochmal Christian Hilzinger.
Wie der Betrieb vom Erweiterungsbau beim Basler Kunstmuseum finanziert werden soll, ist noch unklar. Die Betriebskosten machen jedes Jahr 5 Millionen Franken aus. Da fragt man sich, in welchem Kulturbereich der Kanton die 5 Millionen Franken einsparen will. Politiker von mehreren Parteien reden schon davon, dass man Museen schliessen oder fusionieren muss. Könnte das Museum für Gegenwartskunst in Zukunft also im erweiterten Kunstmuseum aufgehen? Der Direktor vom Kunstmuseum, wo auch das Museum für Gegenwartskunst unter sich hat, der Bernhard Mendes-Bürgi, lehnt die Fusion ab.
Ich glaube, es braucht einfach beides. Wir brauchen praktisch einen Ausstiegsort für ein grösseres Publikum und wir brauchen einen Ort, wo wir uns einfach mit jüngerer Kunst beschäftigen können, ohne dass man gerade sagt, wie viele Besucher das jetzt das genau sehen, sondern das ist vielleicht die Inhaltlichkeit und die Zukunftsträchtigkeit als Vorposten wesentlicher.
Der Vorposten sei für das Kunstmuseum wichtig, wo ja die Aufgabe hat, die renommierte Sammlung mit zeitgenössischen Künstlern anzureichern.
So ist enorm wichtig, dass man Sammlungs- und Ausstiegspolitik kombiniert. Also das heisst, dort haben wir eigentlich ein bisschen freies Feld, wo wir Zeug testen können, wo wir sagen, was wollen wir nachher auch in die Sammlung nehmen. Also das ist ganz eine ganz wichtige Funktion.
Der Bernhard Mendes-Bürgi würde auch nicht beim Museum für Gegenwartskunst sparen, zum Betrieb vom Erweiterungsbau im Haupthaus zu finanzieren.
Das Museum für Gegenwartskunst muss eh schon mit wenigen Betriebsmitteln auskommen. Also wir müssen jetzt schon eigentlich sind wir da eigentlich sehr kostenbewusst und haben, also machen wir nicht riesige Sprünge. Also das heisst, das ist ganz klar, dass wir dort keine Abstriche werden machen.
Könnte er sich vorstellen, dass der Vorposten, den das Kunstmuseum braucht, außerhalb von Basel könnte gefunden werden?
Vorposten gibt es sonst überall. Man kann sagen, es gibt eine Galerie in New York, wo ein Künstler früher aussah. Aber wir müssen die eigenen Erfahrungen haben und Künstler müssen mit uns arbeiten. Das ist ganz wichtig, dass alle Techniker, alle, die in der PIA sind und so weiter, dass die das mitbekommen.
Das Museum für Gegenwartskunst bleibe als Ausstellungsraum also unverzichtbar, sagt der Bernhard Mendes-Bürgi.
Der Beitrag von Christian Hilzinger. Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS 1. Es ist Freitag, 18 Minuten vor 6 Uhr. Zeit für unseren Wochengast. «550 Jahre feiert die Universität Basel dieses Jahr. Morgen geht es los mit den Jubiläumsfeierlichkeiten, mit dem Markt des Wissens in Liestal und mit dem Gast, dem Bundesrat Moritz Leuenberger. Liestal als erste Station von dem Markt des Wissens, wo sich die Universität vorstellt, das ist kein Zufall. Seit wenigen Jahren leistet der Kanton Basel-Land nämlich einen angemessenen Anteil an die Kosten und trägt die Universität Basel partnerschaftlich mit Basel-Stadt mit. Der Weg bis zu dieser gemeinsamen Trägerschaft und generell die Geschichte der Universität in den letzten 25 Jahren, die hat der Historiker Mario König genau angeschaut und hat die Geschichte im Buch «In eigener Sache» dargestellt, wo jetzt rauskommt. Der Mario König ist unser Wochengast und jetzt live bei mir im Studio. Mario König, Sie haben an der Universität Zürich Geschichte studiert, sind quasi als Auswärtige an das Buchprojekt angegangen. Ist das für Sie jetzt ein Vorteil gewesen?
Ich habe die Uni natürlich nicht so gut kennt, weil ich da nicht studiert habe. Trotzdem, ich glaube, es war ein Vorteil gewesen, weil ich habe auch nichts gewusst von Strittigkeiten und Parteien an der Uni und die ganze Diskussion sind mir fremd gewesen. So bin ich eigentlich mit einer gewissen Unvoreingenommenheit da angekommen.
Wie gross war denn die Unterstützung von den Vertretern der Uni von gestern, also 80er und 90er Jahre und von heute?
Die war sehr gross. Es haben ja verschiedenste Gespräche stattgefunden. Ich habe mit vielen Leuten geredet und wo dann mein Text in der Erstfassung vorgelegen ist, habe ich den in eine richtige Vernehmlassung geschickt. Wiederum andere Leute und auch meine Gesprächspartner haben den Text gesehen. So habe ich unglaublich viele Rückmeldungen gekriegt. Ich habe noch nie etwas geschrieben mit so interessierten Lesern. Hinweise auf Fehler, Lücken, Ungenauigkeiten, Ergänzungen von jeglicher Art, das war unglaublich wertvoll gewesen. Und die Gespräche habe ich in bester Erinnerung.
Als Historiker hat man ja nicht gerade sofort Zugang im Normalfall zu Dokumenten, über, die Auskunft geben über die Geschichte von einer Institution, so Aktenlagern ja Jahrzehnte, bis man dran darf. Wie ist jetzt das im Fall gewesen von der Uni Basel? Was haben Sie da für Bedingungen gehabt, um Sachen anschauen?
Normalerweise gibt es in den Staatsarchiven eine Sperrfrist von 30 Jahren. Und ich habe dann müssen eine Genehmigung erhalten von den Staatsarchiven von beiden Kantonen, dass ich Material dürfen anschauen durfte, was jünger ist. Und dann habe ich natürlich auch an der Uni selber noch Material gehabt und bei der Erziehungsdirektion bin ich gewesen. Das ist eigentlich gut gegangen. Ich habe natürlich nicht alles können anschauen, die Papiermengen sind so riesig, aber wichtige Ausschnitte habe ich doch gesehen.
Sie haben sich ja auch bei Ihrer Arbeit vor allem auf einen grossen Aspekt gestützt. Was hat Sie da interessiert an der Geschichte von den letzten 25 Jahren von der Uni Basel vor allem?
Es ist die Universitätsreform, die in diesen Jahren stattfindet. Es gibt ja nicht nur in Basel, es gibt in der ganzen Schweiz und weltweit werden Hochschulen umgebaut. Überall ruft man danach, die Universitäten müssen effizienter sein, es muss stärkere Führung haben, es muss etwas wie ein Management geben im Hochschulwesen. Auch in Basel sind die Forderungen angestanden und es ist sehr spannend gewesen, das einmal von nahem und einem Einzelfall konkret anzuschauen. Wie geht so etwas vor sich? Wie tut man eine Institution, die 550 Jahre alt wird, wie baut man die um?
Was hat denn konkret in Basel, Sie schauen Zeitseite seit Mitte der 80er Jahre an in Ihrem Buch, was hat denn dort die Krise aufgezeigt von der Uni Basel, die Sie ja konstatieren in Ihrem Buch?
Es war vor allem die Finanznot gewesen. Es hat sich je länger, desto mehr, schon seit den 70er Jahren eigentlich gezeigt, dass der Kanton Basel-Stadt zu klein ist mit seinen kaum 200.000 Einwohnern, um eine Universität mit dem Anspruch, den die Uni Basel eben immer gehabt hat, können tragen.
Also der Anspruch von der Uni, was wäre das gewesen?
Die Uni Basel hat wollen ein Niveau haben und auf internationaler Ebene können mitspielen. Sie hat nicht wollen eine kleine Provinz-Uni irgendwo im Winkel sein. Sie hat wirklich ein Ehrgeiz gehabt auch. Und ja, seit Mitte 70er Jahre sind auch Gelder von Basel-Land geflossen. Zuerst kleine Summe, dann größere Betrag, aber immer noch weit entfernt von einer partnerschaftlichen Trägerschaft. Und in den 80er Jahren ist das einfach sehr eng und sehr schwierig geworden.
Wie hat denn jetzt die Lösung angefangen oder aus welchen Gründen ist denn die Uni so langsam zusammen mit den beiden Kantonen auf eine Lösung zugesteuert? Was sind so die Hauptgründe gewesen?
Man hat über Jahre eine Formel gehabt, die so etwas wie eine Lösung verheißen hat. Die Universität bei der Basel hat das geheißen. Aber von der Formel bis zu realen Schritt ist es eben wirklich ein weiter Weg gewesen. Es passiert dann Ende 80er Jahre. Da kommen plötzlich die Sachen in Bewegung. Und da kann man mehrere Sachen nennen. Zum einen ist die Finanzlage von beiden Kantonen in dem Moment lang, es hat nicht sehr lange gedauert, in dem Moment ist die Finanzlage günstiger. Dann gibt es mehrere personelle Wechsel. Vor allem wird das Erziehungsdepartement in Basel-Land neu besetzt. Peter Schmid kommt dort rein, der sehr interessiert war an diesen Universitätsfragen.
Und was hat er für eine Rolle gespielt denn?
Er hat schon eine wichtige Rolle gespielt, nach dem Katastrophe von Schweizer Halle nach dem Brand, das neue Projekt Mensch, Gesellschaft, Umwelt, MGU, auf beide Stellen. Und 1989 hat er das Versprechen gebracht, der Kanton Basel-Land, wer die 16 Millionen bringe, um das Programm können finanzieren. Aber, und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung gewesen, der Kanton Basel-Land will ein entscheidendes Wort mitreden, wenn er schon das Geld bringt, wie die Sache organisiert wird. Man hat eine Stiftung aufgezogen. Und man hat zum ersten Mal dort sozusagen im Kleinen, an einem Ausschnitt, hat man über die Organisation geredet. In Basel-Land ist man sich auch völlig im Klaren gewesen, dass man an der Uni Basel so kompliziert und altertümlich, wie sie organisiert ist, dass man an dem nicht partizipieren
will. Stichwort altertümlich. Sie haben in Ihrem Buch ja auch festgestellt, dass die Uni Basel noch so sehr ein traditionelles Verständnis hatte, längere Zeit bei den Professoren. Das sind ja damals fast alles Männer gewesen. Heute hat sich das ein bisschen geändert. Dass die Ordinarien, also die hauptamtlichen Professoren, sehr viel in einem traditionellen Verhältnis gedacht haben und sehr hierarchisch, autoritär. Wie hat sich das ausgewirkt auf die Organisation von der Uni und wie hat sich das verändert?
Ende 80er Jahre ist da durchaus eine Offenheit, auch bei den Ordinarien. Die Bereitschaft ist gross, etwas zu ändern, weil alle stehen unter dem Eindruck, so wie es bisher war, geht es nicht mehr weiter. Es muss etwas passieren, sonst sinkt die Universität langsam zur Bedeutungslosigkeit ab. Und das andere sind eben die Kantone, die Einbindung in die Verwaltung vom Kanton Basel-Stadt. Das ist eigentlich das Hemmende im Moment. Das hat man müssen auflösen. Die Universität hat müssen autonom werden. Nur als autonome Einrichtung hat sie von beiden Kantonen gleichwertig getragen werden. Solange sie eine Verwaltungsabteilung vom Kanton Basel-Stadt war, ist das einfach nicht gegangen.
Die Uni ist ja jetzt autonom. Sie hat einen eigenen Unirat, sozusagen eine Art Verwaltungsrat, der ja auch mit Leuten besetzt ist aus der Wirtschaft, aus der Politik. Wenn Sie jetzt so die Entwicklung von diesen 25 Jahren anschauen, inwiefern hat das die Uni jetzt weitergebracht, dass sie jetzt so neu organisiert ist, dass das Rektorat vielleicht mehr zu sagen hat?
Die Uni ist heute besser organisiert, besser strukturiert. Soweit ich das sehe, funktioniert alles besser. Berufige funktioniert besser. Überlegungen, wo eine die Uni sich soll entwickeln, die hat es früher in dieser Form gar nicht können geben. Heute gibt es solche Überlegungen. Das macht auch wirklich Sinn. Es setzt natürlich immer voraus, dass die neuen Gremien auch gut zusammenarbeiten können. Nämlich das neue gestärkte Rektorat, der Universitätsrat und dann die alten Gremien mit der kollegialen Selbstverwaltung, die seit Hunderten von Jahren praktiziert wird, die Fakultäten und an der Spitze die Regenz. All die Gremien müssen zusammenarbeiten, damit das auch funktioniert.
Also, dass man eine Uni hat, die Qualität erzeugt. Jetzt, Mario König, eine Universität in einem demokratischen Staatswesen, die braucht ja auch Abstützung in der Bevölkerung. Die Leute müssen ja wissen, warum haben wir die Uni überhaupt, was bringt uns die auch. Hat sich da jetzt im Bild von den Leuten, die an der Uni arbeiten, hat sich jetzt da etwas gewandelt? Geht man mehr auf die Bevölkerung zu, probiert man mehr zu zeigen, was man überhaupt an der Uni macht, sei es jetzt in den Geistes- oder in den Naturwissenschaften?
Ja, schon Anfang 90er Jahre hat die Uni zum ersten Mal auch den Schritt auf die Landschaft gemacht. Im 94, glaube ich, ist das gewesen. Dort ist sie, so wie morgen, das Lehrstuhl, ist sie auch damals auf Lehrstuhl gegangen und hat sich selber der Bevölkerung vorgestellt. Und das ist auch bei allen Beteiligten eine Erfahrung gewesen, wie positiv das Echo war, wie breit die Unterstützung war, die Universität findet, gerade auch im Baselbiet. Das hat ja dann auch die Abstimmung über den Staatsvertrag im 2007 gezeigt. Das ist ja eigentlich geradezu sensationell gewesen. 85% haben dem zugestimmt im Baselbiet. Eine einzige Gemeinde hat abgelehnt.
Also ein grosser Erfolg. Auf was führen Sie das jetzt zurück? Haben Sie da, sind das mehrere Faktoren? Gibt es da einen Hauptfaktor, warum jetzt der Kanton Basel-Land da so breite Unterstützung gezeigt hat?
Die Studierenden von der Uni kommen ja in grossem Maß auch vom Basel-Land. In den frühen 80er Jahren hat die Zahl der Studierenden vom Basel-Land die aus der Stadt überholt. Heute kommen auch mehr aus der übrigen Schweiz und aus dem Ausland. Das hat sich jetzt auch, die Uni ist dynamischer geworden und nicht mehr so eng an die Region gebunden. Sie ist jetzt auch wieder offener nach außen. Das ist auch eine wichtige Änderung, die sich vollzogen hat. Aber sie ist natürlich auch wirklich stark verankert im Baselbiet. Ganz einfach die vielen Familien, die ihre Kinder an die Uni schicken, die wollen auch, dass das eine gut finanzierte Einrichtung ist. Und die beiden Kantone haben ja jetzt gerade im letzten Jahr versprochen, dass sie bis 2012 ihre finanzielle Unterstützung wirklich auch aufstocken wollen. Das ist sehr eine positive Leistung. Im Moment wird überall in der Schweiz an der Hochschule schon wieder gespart und abgebaut. Im Augenblick sieht es für Basel nicht schlecht aus.
Die Uni Basel steht ja auch jetzt in einem Konkurrenzkampf mit anderen Universitäten in der Schweiz. Sie steht in einem Konkurrenzkampf mit Universitäten im Ausland. Wie hat sich jetzt die Universität Basel entwickelt, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt anschaut? Hat sie können eine starke Position aufbauen? Kann sie gute Leute holen? Und hat sie auch interessante Arbeitsbedingungen für die Leute, dass die gute Forschung können betreiben können?
Die Bedingungen haben sich als Resultat von dieser Reform eben sehr verändert. Ich habe schon angedeutet vorher, die Uni ist in den 80er Jahren eine ziemlich regional begrenzte Einrichtung gewesen. Heute ist sie weltoffener. Das drückt sich eben aus in der Herkunft für die Studierenden. Die kommen von auswärts und die kommen ja nicht, weil sie da hingeschickt werden, sondern weil sie in Basel studieren wollen. Das machen die Leute auch, weil die Uni eigentlich einen ganz guten Ruf hat. Das hängt natürlich auch wieder von finanzieller Ausstattung ab, davon, dass Fachbereiche wirklich gefördert werden. Die Uni hat ihre Spezialitäten, ihre Schwerpunkte, sie hat sie vor allem in der Life Science und Medizin. in den Naturwissenschaften, aber auch im Bereich von der Kultur gibt es ganz wichtige Gebiete, ja.
Unter anderem eben Geschichtswissenschaften sind ja auch an der Uni Basel sehr wichtig. Wie erleben Sie das, wo jetzt ja einen grossen Einblick bekommen haben an die Arbeit in der Geisteswissenschaft, dass die Konkurrenz, die vielleicht auch da ist, innerhalb von der Uni zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, wie erleben Sie das heute?
Die Geisteswissenschaften haben einiges müssen einstecken mit dem Wandel. Der Wandel ist auch immer noch am Laufen. Da sind große Änderungen und das ist einigen auch nicht so leicht gefallen. Dann ist die ganze Reform ist zeitweise ein bisschen skret gekommen im 2003, 2004. Hat man ziemlich heftig gestritten. Das ist damals ja auch durch die Medien und die Presse gegangen. Gerade, und da sind immer wieder die Leute aus der Phil-1-Fakultät, aus der Geisteswissenschaften, die haben teilweise Mühe begründet. Sie haben das Gefühl gehabt, es werden nur Life Science und Naturwissenschaften gefördert. Die Geisteswissenschaften müssen ständig zurückstecken. Es ist wirklich eine Konkurrenz um knappe Mittel innerhalb von der Hochschule. Und nicht nur zu Basel, das wird auch immer mal wieder heftig aufeinanderstoßen, weil das Geld ist knapp.
Und wie groß ist das Risiko, das als letzte Frage, dass jetzt da in die Geisteswissenschaften eher unter die Räder kommen, weil je nachdem halt auch Geld aus privaten Unternehmen, die interessiert sind an naturwissenschaftlicher Forschung in die Universität fließt als Drittmittel?
Ja, es fließt ja auch der Geisteswissenschaft privates Geld zu. Es ist nicht so, dass alles nur in die andere Richtung geht. Und die Geisteswissenschaften bleiben enorm wichtig, ganz einfach durch die Masse von Studierenden, die diese Fächer wählen. Allein von dem her kann man den Bereich nicht einfach vernachlässigen. Man muss die Fachbereiche auch finanziell so stark machen, dass sie gut können mithalten. Ich glaube, die Universität würde sicher einen Arsch absägen, auf dem sie sitzt, wenn sie jetzt die Geisteswissenschaften würde vernachlässigen. Es braucht immer wieder ein Ausbalancieren und es ist auch immer wieder ein Interessenkampf dahinter.
Dankeschön, Mario König, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Es ist 3:56, da nochmal das Wichtigste aus dieser Sendung. Die Basler Staatsanwaltschaft eröffnet ein Verfahren gegen den Sekretär der muslimischen Gemeinde von Basel, das wegen dem Vorwurf, er habe öffentlich zu Gewalttaten aufgerufen. Ein weiteres Verfahren wegen dem Vorwurf von Rassismus hat die Staatsanwaltschaft wieder eingestellt. Beide Verfahren stützen sich auf Aussagen, die im Doc-Film vom Schweizer Fernsehen gefallen sind. Basel-Stadt soll das erste Mal ein Sportgesetz bekommen. Es ist ein Schmalgesetz mit nur 13 Paragraphen. Die regeln unter anderem die Förderung vom Nachwuchs und Fairverhalten auf dem Sportplatz. Falls der Grossrot rasch zustimmt, gilt das Gesetz schon nächstes Jahr. Morgen am 12. Uhr kommt die Sendung von allen Regionaljournal.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen Mittag mit diesen Themen. 30 Jahre nach der Grünen 80. Die grosse Basler Gartenausstellung war nicht nur schön und lustig, sondern punkto Umwelt und Bio der Zeit auch voraus. Ein Patron, der aus Arbeiter Verwaltungsräte gemacht hat. Der Ernst Pfenniger, Chef der Luzerner Bürstenfabrik Trisa, ist diese Woche gestorben. Er hat mit sozialen Ideen die Firma fast 50 Jahre lang geprägt. Und ein Genfer Nationalrat ist aus Neugier für ein Jahr auf Bern gezügelt und macht sich nach ersten Erfahrungen Sorgen über den Zusammenhalt vom Land. Nicht zuletzt wegen dem Schweizerdeutsch. Regional Diagonal, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1.
Das Wetter von morgen mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Zuerst ist es noch oft bewölkt, im Verlauf des Abends lösen sich dann aber doch die Wolken mehr und mehr auf und durch das ist in der Nacht dann mindestens teilweise klar. Und damit kühlt es auch ab. Die Werte liegen morgen Morgen früh so bei etwa 6 Grad. Im laufenden Becken sind es wahrscheinlich sogar nur gerade 2 Grad und dort hat es dann lokal auch Bodenfrost. Der Flussläufe entlang bildet sich morgen Morgen früh auch ein paar Nebelfelder, die lösen sich aber schnell auf und sonst ist es morgen dann doch meistens sonnig. Am Nachmittag hat es höchstens harmlose Quellwolken über dem Jura. Die Höchstwerte liegen morgen Nachmittag rund ums Münster, so etwa bei 18 Grad. Am Sonntag ist es zuerst wieder ziemlich sonnig, ab Mittag bildet sich dann aber doch ein paar grössere Quellwolken und über dem Jura können es lokal auch wieder einen einzelnen Schauer geben. Am Sonntag liegen dann die Höchsttemperaturen, zum Beispiel beim Zolli, bei rund 20 Grad.
So viel von uns für heute. Neues aus der Region Basel in unserer Obersendung von morgen. Am Mikrofon seid auf Wiederhören, der Christoph Ratz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.